Kommen wir mal zu hoffnungsvolleren Zeiten. Ende 2010, Anfang 2011 schien in Arabien der Frühling auszubrechen, vor allem in Tunesien und in Ägypten. Vielleicht zunächst mal, wer ging da damals massenhaft auf die Straßen? Warum? Mit welchen Forderungen?
Also vor allen Dingen in Tunesien und in Kairo, also es war im Wesentlichen in Kairo, auch ein bisschen in Alexandria, aber in Ägypten hat sich der Protest vor allen Dingen auf Kairo konzentriert. Da war das eine Schicht von jungen, gut ausgebildeten Leuten, die einen guten Schulabschluss hatten, die teilweise studiert hatten, die keine Arbeit fanden. Die Arbeitslosigkeit in den arabischen Ländern ist seit Jahrzehnten enorm hoch. Und man muss wissen, dass es ja nicht so ist, dass diese Jugend der nordafrikanischen und arabischen Länder also abgeschlossen gewesen wären von der internationalen Entwicklung. Die haben Internetzugang gehabt, die haben Fernsehen geguckt, die haben gelesen, die haben gewusst, wie es Gleichaltrigen in anderen Ländern geht. Und sie haben natürlich gefordert, dass die Regierung in ihren Ländern ihnen mehr Chancen gibt. Es ging im Grunde um Chancengleichheit, um wirtschaftliche Teilhabe, es ging um Arbeitsplätze, um bessere Löhne und so weiter. Ich habe in Kairo mit vielen Ärzten zum Beispiel gesprochen und Informatikern, die kriegten damals ein Gehalt von 60 US-Dollar im Monat. Also, und man muss wissen, dass in den Ländern auch das Leben immer teurer geworden ist. Also das war die eigentliche Schicht, die auf die Straße gegangen ist, aber sie sind dann relativ schnell auch, also besonders in Ägypten spricht man davon, dass eigentlich dieser arabische Frühling und diese Demonstrationen auch in Tunesien sozusagen von religiösen Organisationen dann gekidnappt worden sind. Also die haben sich da drauf gesetzt, die haben erstmal abgewartet, was geschieht. Dann haben sie gesehen, die Bewegungen haben es geschafft, die Führung in Tunesien und in Ägypten zu beseitigen. Und dann auf einmal sind diese konfessionellen Organisationen nach vorne getreten und haben, weil sie besser organisiert waren als diejenigen, die den eigentlichen Aufstand gemacht haben, haben dann sozusagen die Führung in dieser Entwicklung genommen. Und dann hat sich das platt gewendet.
Da nochmal nachgefragt, weil in Tunesien gewinnt bei den Parlamentswahlen dann die Ennahda-Partei, die eine Partei der Muslimbruderschaft ist. Und in Ägypten wird Mursi Präsident, ebenfalls ein Mitglied der Muslimbruderschaft. Wieso wurden die denn jetzt gewählt?
Das Problem war, dass die linken und sozialistischen oder auch liberalen Parteien in diesen Ländern an Glaubwürdigkeit verloren hatten über die Jahre. Die haben sich ja teilweise arrangiert. In Tunesien mit Ben Ali oder in Ägypten mit Mubarak haben die sich arrangiert, waren kleine, marginalisierte Organisationen, die nicht viel zu sagen hatten. Und viele der Wähler haben diesen Parteien selbst Leute, die früher für diese Parteien gekämpft haben oder gestimmt haben, haben tatsächlich, das weiß ich also von Kollegen aus Tunesien, haben die Islamisten gewählt, einfach um diese linken und liberalen und sozialdemokratischen Parteien abzustrafen dafür, dass sie jahrzehntelang eben diese anderen Regime mitgetragen haben. Und das war eine Protestwahl. Es war eigentlich eine Protestwahl. Sie haben die Fehler, also diesen Fehler relativ schnell dann auch eingesehen.
Was war denn das Programm dieser Muslimbrüder?
Also die Ennahda-Partei hatte eigentlich kein großartiges Programm. Die Ennahda-Partei in Tunesien hat davon profitiert, dass sie verboten war, dass ihre Führung im Ausland lebte, dass ihre Führung lange im Gefängnis gewesen war und sozusagen als strahlender Sieger nach dem arabischen Frühling zurückkehrte aus dem britischen Exil, kam er nach Tunesien und wurde begrüßt, also am Flughafen von Menschenmassen. Als Symbol einer neuen Zeit eigentlich. Aber die tatsächlichen politischen Forderungen oder Positionen hatte diese Partei natürlich nicht ausformuliert. Also da waren zum Beispiel in Tunesien die Gewerkschaften viel klarer mit ihren Forderungen oder auch kleinere linke oder sozialdemokratische Parteien. Aber dieser Nimbus, also als Held sozusagen nach dieser Revolution zurückzukommen und dort wieder präsent zu sein, hat der Ennahda-Partei erstmal den großen Zulauf beschert. Es gab dann relativ schnell ja auch Konflikte zwischen der Ennahda-Partei und anderen politischen Parteien, zum Beispiel um die Frage ein erster Konflikt war, sollen Frauen an der Universität sich verschleiern oder nicht? Und da sind die Frauen, dann die Studentinnen natürlich auch, nicht nur die Studentinnen, auch die Studenten auf die Barrikaden gegangen haben und gesagt, was ist das denn hier? Also das war bei uns noch nie ein Thema und das lassen wir uns nicht vorschreiben. Und daran hat sich dann, gab es auch Morde an linken Politikern, für die Islamisten, also Salafisten, dann verantwortlich gemacht worden sind. Die Linie der Ennahda-Partei wurde immer offener islamistisch auch und das hat natürlich auch dann die Meinung in der Bevölkerung umgekehrt. In Ägypten hat die Muslimbruderschaft eine lange Tradition, da ist sie gegründet worden, und 1928. Und war immer verboten, hatte aber unter Mubarak in den letzten, sage ich mal, so 10, 15 Jahren so eine Art Duldung. Sie konnten als Unabhängige kandidieren zu den Wahlen, zu den Parlamentswahlen und haben in der Zeit des Verbots, anders als in Tunesien, hatten sie in Ägypten eine ganz starke Organisation aufgebaut, die sozial aktiv war. Die haben also für Kinder Ferienprogramme organisiert, die haben für Jungs Fußballspiele organisiert, die haben Unterricht organisiert, die haben den Müttern geholfen. Alles das, wo der Staat eigentlich versagt hat, soziale, medizinische, bildungsmäßige Betreuung, das ist über die Islamisten, über die Moscheen organisiert worden. Und dadurch hatten die einen großen Rückhalt in weiten Teilen der Bevölkerung, weil die Menschen einfach gesehen haben, die helfen uns und der Staat hat uns nicht geholfen. Und ich kann mich noch entsinnen, dass viele der jungen Protestierenden auf dem Tahrirplatz in Kairo immer gesagt haben, die Muslimbruderschaft ist ein Teil unserer Gesellschaft. Es sind vielleicht 15-20%, die können wir akzeptieren, aber im Großen und Ganzen sind wir eigentlich säkular. Sie waren dann schon sehr überrascht durch das Vorpreschen der Muslimbruderschaft. Interessant ist auch noch, wenn es so ausführlich ist, interessant ist auch noch, dass auf dem Tahrirplatz bei den jungen Demonstranten, die ich eben beschrieben hatte, war auch die Jugendorganisation der Muslimbruderschaft. Aber nicht die Muslimbruderschaft als Hauptorganisation. Die haben zeitgleich, ich kann mich entsinnen, dass ich mit einer Kollegin bei einer Pressekonferenz von denen gewesen bin in Kairo, und sie haben gesagt, wir beteiligen uns an diesen Protesten nicht, aber ja, unsere Jugendorganisation beteiligt sich. Aber das ist ohne unsere Zustimmung. Also sie haben sich fast noch distanziert von dieser Protestbewegung. Als Mubarak dann weg war, waren sie auf einmal die Führer, haben sie die Führer übernommen, also die Führung übernommen. Und das konnten sie einfach, weil sie eine bessere Organisierung hatten, geübt waren, weil sie einheitlicher aufgetreten sind als die Protestbewegung, die ja sehr vielfältig war. Und nach einem Jahr der internen Debatte und Diskussion konnten sie sich ja dann bei den Wahlen auch durchsetzen. Das Militär hat zu dem Zeitpunkt eigentlich zugesehen, weil das Militär auch gesehen hat, dass Europa und die USA die Muslimbruderschaft auch unterstützten.
Wie war denn jetzt diese Muslimbruderschaft politisch unterwegs? In der Türkei haben wir einen Ableger der Muslimbruderschaft, also mit der AKP, die man ja vielleicht als islamisch-konservativ bezeichnen kann und wirtschaftspolitisch als liberal-neoliberal. Wie ist das bei den ägyptischen Muslimbrüdern?
Es gibt insofern einen Unterschied, als die Türken halt Türken sind und die Ägypter sind Araber. die originäre Muslimbruderschaft ist eine arabische, sunnitisch-muslimische Organisation, die in Ägypten gegründet wurde und dann in anderen Ländern entstand. Und in der Türkei haben wir eine Art Schwesterpartei oder Schwesterorganisation der Muslimbruderschaft. Der wirtschaftliche Aspekt ist sehr stark, auch bei den Muslimbrüdern in Ägypten. Das heißt, sie haben starke Unterstützung von manchen Geschäftsleuten, die sich auch sehr stark sozial engagieren, die aber gleichzeitig auch nicht nur in Ägypten, sondern regional und international als Unternehmer aktiv sind. Und von daher verfügen sie auch über eine gewisse finanzielle Stärke. Das hat sich über viele Jahrzehnte hin aufgebaut. Das haben wir auch übrigens hier in Deutschland. Das war im Grunde ein Netzwerk, was sich entwickelt hat in der Zeit des Verbotes, des politischen Verbotes. Also haben sie ihre Kraft in die wirtschaftliche, also Networking, also sie haben wirtschaftliche Netzwerke gegründet, die grenzübergreifend aktiv sind. Die Türkei hatte eigentlich das Plazid damals oder fast eine Aufforderung seitens der NATO-Staaten, also auch seitens der USA, eine Art Vorbildfunktion einzunehmen für die arabischen, also für die Länder des sogenannten arabischen Frühlings. Und ich kann mich erinnern an Diskussionen auf dem Tahrirplatz in Kairo, wo Leute gesagt haben, ja, eigentlich so ein politisches Modell wie in der Türkei können wir uns gut vorstellen. Die Türken haben es geschafft, dass das Militär nicht mehr die erste Geige spielt sozusagen. Und das wollen wir hier in Ägypten auch erreichen. Es ist eine islamische Regierung, die aber gleichzeitig wirtschaftlich sehr stark ist und auch der Gesellschaft Freiheiten lässt. Und deswegen haben viele Leute auch die Türkei als eine Art Vorbild gesehen. Und das war auch das, was der Westen der Türkei nahegelegt hat, eine Vorbildfunktion zu sein für diese Staaten im östlichen und südlichen Mittelmeerraum, die ihre langjährigen politischen Führer verloren hatten und neu aufgestellt werden mussten, auch im Interesse des Westens politisch neu aufgestellt werden mussten. Aber ich glaube, dass die Ausrichtungen letztendlich doch unterschiedlich sind, also zwischen der AKP in der Türkei und der Muslimbruderschaft in Ägypten. Denn sie haben unterschiedliche Wurzeln, sie haben eine unterschiedliche Klientel, sie haben sich in unterschiedlichen gesellschaftlichen, in einer gesellschaftlichen Umwelt entwickelt, die voneinander verschieden ist. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Türken also die türkische Regierung ist Nachfolgeorganisation des Osmanischen Reiches, das lange Jahrhunderte, also auch Ägypten besetzt gehalten hat, bevor dann die Briten kamen, nach dem Ersten Weltkrieg. Und das haben die Araber auch nicht vergessen, die Ägypter. Also dass doch letztendlich die Türkei eigentlich eine Art Besatzungsmacht auch gewesen ist und deswegen man auch distanziert ihnen gegenüber war.
Bei Ihnen klingt das jetzt so, dass in Ägypten so eine Art paternalistische Marktwirtschaft von den Muslimbrüdern vertreten worden ist. Kann man das so sagen?
Eigentlich glaube ich, dass die politisch gesehen kein Wirtschaftskonzept hatten. Mhm. Was ich meine ist, dass die Muslimbrüder in der Zeit ihrer Verbote wirtschaftlich sehr aktiv waren und mit dem Geld Moscheen also Moscheen unterstützt haben und soziale Arbeit gemacht haben. Insofern ja, paternalistisch, aber als Regierung hatte die Muslimbruderschaft eigentlich kein wirkliches Konzept.
Mhm. Und in diesem gut einem Jahr, in dem Mursi jetzt Präsident ist, 2013, wollte er da alles islamisieren?
Es hat sich so herausgestellt, dass er offensichtlich der Islamisierung den Vorrang gegeben hat gegenüber dem Versuch, ein Präsident jetzt für alle Ägypter zu sein. Mhm. Und er hat viele Leute ausgetauscht im Präsidentenpalast natürlich, im Militär. Er hat Ja, also es gab Vorgänge im Parlament und bei den Wahlen, die also die Oppositionelle, die säkulare Opposition auch verprellt hat. Und es gab viel Kritik und immer wieder Eingaben, juristisches Vorgehen gegen Mursi. Ich denke, er hat einen sehr inkonsistenten Kurs verfolgt. Und seine tatsächlichen Wurzeln, nämlich die der Muslimbruderschaft, ein Islamist zu sein, haben letztendlich überhand genommen. Er war als Politiker und Staatsführer eigentlich völlig überfordert.